Ergo Special Talk. Heute das Thema jüdisches Leben in Deutschland mit Aaron Meyer. Herzlich willkommen zum Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go Special. Ich begrüße euch zu diesem Go Special Talk. Die Situation im Nahen Osten mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und die Reaktion Israel darauf hat die Welt verändert. Im Nahen Osten, aber auch in Deutschland. In Deutschland hat dies zu einem massiven Anstieg antisemitischer Vorfälle geführt, die von Beschimpfungen und Markierungen von Wohnungen mit Davidsternen über Angriffe auf Synagogen bis hin zur körperlichen Gewaltandrohung und Morddrohungen reichen. Und dadurch ist das friedliche Zusammenleben in Deutschland gefährdet. Heute sitzt mir ein Sportkamerad und Mann gegenüber, der sich mit vielen anderen Menschen an seiner Seite seit Jahren für Demokratie, Vielfalt, Völkerverständigung, Toleranz, Integration und gegen Antisemitismus in dieser Gesellschaft einsetzt. Aufzeigt, wie Sport Brücken bauen kann und der sehr genau weiß, wie es Juden in Deutschland geht. Aaron Meyer, Präsident von dem jüdischen Sportverein Maccabi. Maccabi hat deutschlandweit rund 70 Vereine mit über 6000 Mitgliedern und zig unterschiedlichen Sportabteilungen. Allein bei Maccabi Frankfurt, woher Aaron und ich uns kennen, gibt es rund 4000 Mitglieder bei 27 unterschiedlichen Sportarten und Menschen aus über 87 Nationen und 12 unterschiedlichen Religionen sind Mitglieder. Maccabi ist das lebendige Beispiel für Toleranz und Völkerverständigung, so wie es auch das Leitwort von Maccabi ausdrückt, eine Familie. Ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt auf Aaron Meyers Einblicke, Analysen und ob er in diesen dunklen Zeiten noch Hoffnung für das jüdische Leben in Deutschland hat. Lieber Aaron, vielen Dank, dass du dir trotz deines sicherlich vollen Terminkalenders Zeit nimmst, heute hier unser Gast zu sein.
Danke für die Einladung.
Ich schätze das sehr. Mal um dich vorzustellen, wenn ich dich in einer Kneipe treffen würde und dann mit dir ins Gespräch komme und frage, wer du bist, was du tust, was wäre deine Antwort?
Frankfurter Bub, durch und durch.
Okay.
Mit der Liebe und Leidenschaft in Frankfurt für Frankfurt.
Das seht ihr nicht, weil ihr ja einen Podcast habt, aber er hat auch ein ganz tolles Eintracht-Pulli an mit dem Eintracht-Adler obendrauf. Und beruflich?
Beruflich bin ich im Immobilienbereich tätig. Mhm. Das ist so auch meine Leidenschaft, mich mit Immobilien in Frankfurt am liebsten zu beschäftigen.
Und familiär?
Ja, familiär bin ich glücklich verheiratet, habe meine Jugendliebe geheiratet. Mit 17 habe ich sie kennengelernt und Wow. Bin heute noch mit ihr glücklich verheiratet. Ich habe die beste Frau der Welt. Es gibt ganz viele gute, tolle Frauen. Aber das ist definitiv mit meiner Mutter die beste.
Okay.
Seit 33 Jahren sind wir in der Tat schon zusammen und sie hat uns drei wundervolle Kinder geschenkt. Zwei Mädchen, 20, 18 und ein Sohnemann noch 14 hinten dran, mit dem ich dann auch ab und zu mal zur Eintracht gehen kann, dem ich auch beim Fußballspielen zuschauen kann.
Schön, schön.
Macht Spaß. Eine sehr gute Mischung.
Bekannt in der Öffentlichkeit bist du wahrscheinlich als Gesicht auch für Maccabi. Du bist Präsident von Maccabi Frankfurt, dem jüdischen Sportverein, dem größten, ich glaube, größter Verein in Frankfurt, gell?
Korrekt, ja. Maccabi Frankfurt ist der größte von 40 Ortsvereinen deutschlandweit, ja.
Genau, und du bist aber auch Vorsitzender von Maccabi Deutschland, weil es ja diese 40 Ortsvereine ja auch noch eine Dachorganisation haben.
Ja, der Weg von Maccabi Frankfurt war wohl der richtige, hat gute Zeichen gesetzt, sodass ich gebeten wurde, auch 2017 mal in die Kampfkandidatur zu gehen. Und auch Maccabi Deutschland zu übernehmen und wurde 2013, Entschuldigung, dann auch wirklich als Präsident auch des Dachverbandes von Maccabi Deutschland gewählt.
Toll. Das ist ein Ehrenamt wahrscheinlich, wie das
immer Beides so ist. Beides ist ein absolutes Ehrenamt. Das genau. ist wohl eines der teuersten Ehrenämter, die es gibt. Ja, ja, mit sehr viel Kraft, Leidenschaft und auch selber Eigeninitiative, die man bringen muss.
Ja. Das heißt, du pendelst auch zwischen Frankfurt und Berlin und den anderen Verbänden, bist viel unterwegs.
Nein, der Dachverband ist zum Glück auch in Frankfurt, war früher in Köln und den haben wir jetzt in die Sportstadt Deutschlands, Frankfurt, man mag es kaum glauben, ist wirklich Frankfurt, auch wenn hier einiges noch zu verbessern wäre, um Sportstadt zu bleiben. Aber sehr viele Sportorganisationen haben hier in Frankfurt die Heimat und so haben auch wir unsere Zentrale nach Frankfurt in die Otto-Fleck-Schneise geholt.
Okay.
Aber ja, man pendelt mit der Hauptstadt, man pendelt aber generell auch in ganz viele andere große Städte in Deutschland, wo man eben Maccabi ein Stück weit unterstützen möchte.
Du hast es noch nicht gesagt, das finde ich auch gut. Du bist Jude, das wissen wahrscheinlich viele. Wie geht's dir als Jude jetzt in diesen schweren Zeiten?
Korrekt, ich weiß gar nicht, ob man das so in der Tat gleich am Anfang sagen muss, aber das weiß jeder von mir, dass ich Jude bin in Deutschland. Ich bin deutscher Jude, ich bin auch ein Stück weit froh und glücklich, das zu sein, weil mir der Glaube auch der direkte Weg zum Allmächtigen, ohne irgendwelche Zwischenpersonen, die nötig sind, mir ganz gut tut, mir den wichtigen Halt in meinem Leben gibt. Und aktuell geht es mir in der Tat schlecht, ganz schlecht. Um nicht zu sagen, wirklich katastrophal, weil mir so wie so ein schwarzer Vorhang gerade vorm Gesicht zufällt und ich mir wirklich Gedanken mache, wo ich mich gerade befinde. Das hätte ich mir im Traume nicht gedacht, das hier in Deutschland erleben zu können, zu müssen.
Dazu kommen wir auch noch ein bisschen tiefer. Aber wie hast du den 7. Oktober, als die Hamas ihren Terrorangriff auf Israel startete, erlebt?
Wir waren mit Freunden gerade, weil eine sehr, sehr gute Freundin von mir sehr schwer erkrankt ist und bevor die Therapie begann, sie sich gewünscht hat, dass wir ein Wochenende mit denen verbringen und sind nach Münster gefahren und ungefähr anderthalb, zwei Stunden nach Ausbruch des Massakers, des Überfalls, des Terrorattentats, mein Bruder, der seit 20 Jahren schon nach Israel ausgewandert ist, mich angerufen hat, hat gesagt, Alon, mir geht es gut, mach dir keine Sorgen, aber hier ist die Hölle los. Es ist unfassbar, was für ein Zustand. Wir müssen uns auch erstmal sortieren, aber mach dir erstmal keine Sorgen, wir sind gesund. Und noch bevor ich irgendwie informiert wurde, zum Glück den ersten Anruf meines Bruders bekommen und ab dem Moment natürlich in voller Sorge um alle meine Freunde, die Telefone hielten nicht still. Den einen hast du erreicht, zum Glück, der konnte dich beruhigen, den anderen hast du nicht erreicht und dann im Nachgang hat sich herausgestellt, warum. Also Zustände unbeschreiblich und jetzt, wenn ich schon darüber rede, merke ich, wie aufgewühlt ich bin. Es sind schwer zu beschreibende Zustände, die man in den Tagen oder direkt in den Stunden oder vor allem aber auch in den Tagen danach, wo man immer noch ungewiss war, jetzt die Gewissheit, die schreckliche Gewissheit teilweise hat, ein Zustand, den man nicht im Traume gedacht hätte, den jemals erleben zu müssen, vor allem, weil wir ja Kinder in Frankfurt, in Deutschland, in einer sicheren Umgebung groß geworden, aufgewachsen, die mit Krieg immer nur im Fernsehen und in den Berichterstattungen zu tun hatte, aber nie so nah, nie so greifbar nah. Ja, in der Tat, da kam der Überfall auf die Ukraine und dann hat man schon gemerkt, er rückt immer ein Stück weit näher. Aber dann mit diesem Massaker war er wirklich im eigenen Wohnzimmer.
Das klingt so, du hast auch selbst wahrscheinlich Freunde oder Verwandte verloren oder als Geisel verschleppt worden oder eine Ungewissheit.
Korrekt. Ja? Das komplette Spektrum. In der Tat, Israel ist so klein und man kennt sich, man kennt sehr viele, vor allem in meinem Alter, haben auch viele Menschen selber Kinder, die als Soldaten gerade gedient haben. Ich kenne auch sehr viele, die auf dem Festival waren. Eines meiner sehr guten Freunde und Jugendfreunde war auf dem Festival, hat sich versteckt, ist dann geflohen in einer ruhigen Minute mit seinen Freunden, mit dem Auto und auf einmal ist rechts von ihm, sind die zwei Attentäter auf dem Motorrad aufgetaucht und haben auf ihn geschossen. Und er aus einem Reflex heraus hat sie überfahren, totgefahren und damit wirklich einerseits Menschenleben gerettet, sicherlich. Andererseits auch jetzt das Gefühl zu haben, dass man Menschen umgebracht hat. Er, der ein Friedensaktivist war und eigentlich nur auf dem Festival Spaß haben wollte. Also ich kenne komplettes Spektrum. Ich kenne Menschen, die immer noch Kinder in den Händen der Terroristen haben. Ich kenne auch Menschen, die jetzt ihre Kinder frei bekommen haben. Und ich kenne auch Soldaten, selber Familie und Freunde. Also man kennt alles.
Ja, schlimm, schlimm. Also ich kenne auch Leute, die trauern, weil sie Menschen verloren haben, enge Verwandte oder Freunde und Nachbarn. Und genau was du sagst, also Israel ist ein kleines Land, da ist jede Familie, jeder kennt jemanden, der unmittelbar davon betroffen ist und das Land als Ganzes natürlich sowieso in ihrer Existenz bedroht.
Ich kenne sehr viele Leidensszenen von Freunden, die auf mich zukommen, die mir was berichten und man sagt immer, ja, man kann es eigentlich nicht selber empfinden, weil man weiß nicht, wie das ist, wenn der Arzt einem selber dann sagt, du hast einen unheilbaren Krebs oder du hast eine Krankheit, die unheilbar ist, dann versucht man immer Mitgefühl zu zeigen, aber man weiß nicht, wie schlimm es ist, wenn man selber betroffen ist. Und genau das ist jetzt meine Situation. Ich habe immer mit anderen mitgefühlt und jetzt bin ich selber, also mittelbar betroffen mit meinem Bruder, mit Familie, die im Krieg sind. Nicht selber, dass ich jetzt diene, aber eben mit Freunden, Verwandten, die alles miterlebt haben und das geht alles in meinem Körper und trotzdem muss ich funktionieren.
Hättest du damit gerechnet, dass dieser Angriff und dann ja auch die militärische Reaktion von Israel so einen Einfluss auf die Welt außerhalb des Nahen Ostens hat, also hier in Deutschland auf Jüdinnen und Juden?
Im Leben nicht. Im Leben hätte ich es nicht gedacht. Und ja, einerseits immer wieder, wenn es im Nahen Osten auch in der Vergangenheit eskaliert ist, wurden wir Juden, die in der Diaspora leben, immer wieder in die Gesamthaftung des einzig jüdischen Staates genommen. Wir waren automatisch die Botschafter des Staates Israel. Auch wenn wir weder Einfluss direkt und indirekt haben, weil wir nicht wählen dürfen, wir haben nichts zu melden, nicht mitzusprechen. Das ist anders als bei den Türken, die in Deutschland leben, die mitwählen dürfen, die mitentscheiden dürfen. Wir dürfen es nicht. Aber nichtsdestotrotz, da wird das eine mit dem anderen gleichgesetzt. Bewusst oder auch unbewusst. Und wir werden in die Gesamthaftung genommen. Und ja, dann haben wir schon erlebt, dass in dem Moment, wo es im Nahen Osten eskaliert, wir auch unruhigere Zeiten hier in Deutschland auch erleben. Aber solch ein Ausmaß hätte ich mir im Traume nicht gedacht. Dass solch ein Massaker passiert und wenige Stunden später hier in Deutschland Menschen Süßigkeiten verteilen und dieses Massaker auch bejubeln, einerseits, bejubeln dürfen, andererseits.
Aber wie kommt das her? Du hast dich vorgestellt, hast gesagt, du bist ein Frankfurter Jung, durch und durch. Du bist deutscher Staatsbürger. Wollen die Leute das nicht verstehen oder verstehen sie es nicht? Also das... Und also du hast jetzt ja nochmal betont, du hast gar keinen Einfluss. Und ich will dich jetzt nicht um deine persönliche Meinung über Netanjahu fragen, aber wenn man Nachrichten sieht, sieht man ja, dass dieser Mann hochgradig umstritten ist seit vielen Jahren. Das ist ein Riss durch die Gesellschaft. Und ich weiß, dass dieses Festival und die Kibbutzim unten rund um Gaza vor allem von Friedensaktivisten, von Linken bewohnt werden. Genau. Das Festival besucht wird, also nicht die Öl ins Feuer der Gewalt gießen oder
gegen. Die würden auch nie im Leben in der Nähe des Gazastreifens solch ein Festival abhalten, ganz abgesehen davon.
Genau. Und aber trotzdem?
In der Tat, ich glaube, nirgendwo auf der Welt ist der Ministerpräsident so umstritten wie in Israel selber. Und deswegen gab es auch in wenigen Jahren mehrere Wahlgänge. Und deswegen ist er gerade vor Gericht oder beziehungsweise, wenn er seine Immunität nicht hätte, würde er auch vor Gericht gezogen. Also hast du schon vollkommen recht. Also absolut umstritten. Und über die Innen- und Außenpolitik in Israel könnten wir lange streiten, dass ich sie gänzlich anders sehe, aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist hier, dass Menschen Hass und Hetze hier in Deutschland gegen Juden verbreiten, die nichts damit zu tun haben. Und das ist doch inakzeptabel, weil heute geht es gegen Juden, morgen geht es gegen Schwarzhaarige und übermorgen geht es gegen Brillenträger. Mhm. Es geht darum, dass hier der Hass und die Hetze bewusst auf deutschen Straßen importiert wird. Und das ist ein Angriff an uns alle, an alle Demokraten, und da muss man kein Mitleid mit den Juden haben, sondern Mitleid, da habe ich Mitleid mit mir selber als deutscher Staatsbürger. Was ist hier aus unserem, aus meinem Deutschland geworden? Und ich mache mir da ernsthaft Sorgen, ob das wirklich noch mein Deutschland ist. Und ich bin ein großer Verfechter Deutschlands, ein großer Befürworter. Ich liebe Schlager. Ich bin in keinster Jugend gefördert und ich liebe Urlaube in Deutschland. Und ich bin derjenige, der auch Mitinitiator war, dass Maccabi Deutschland sein Wappen auf Schwarz-Rot-Gold ändert, weil ich mir diese drei Farben nicht nehmen lassen möchte von irgendwelchen rechts- und linksradikalen Parteien in Deutschland. Das ist unser, das ist mein Schwarz-Rot-Gold. Und das möchte ich auch nach außen hin voller Stolz präsentieren. Und jetzt frage ich mich wirklich, was ist aus unserem Deutschland geworden? Ich mache mir da ernsthaft Sorgen und frage mich wirklich, ob ich hier richtig bin. Diese gepackten Koffer, die wir endlich nach 2006, nach dieser Weltmeisterschaft, dieses neue deutsch-jüdische Selbstverständnis zeigen wollten und diese gepackten Koffer weglegen wollten, auf dass die Juden immer in Deutschland gelebt haben, weil sie im Land der Täter nie länger bleiben wollten. Und das haben wir geschafft, wir haben sie weggelegt und jetzt fangen die Ersten an, ihre Koffer wieder rauszuholen und wieder langsam zu packen und sich Gedanken zu machen. Ganz, ganz traurig. Das
erschüttert mich. Aber wo kommt dieser Judenhass her, dass man da nicht differenziert und sagt, ich kann gegen die Politik sein, israelisch, aber ein Alon Meyer hat mit der Politik nichts zu tun?
Ich kann,
und wird ja noch nicht mal gefragt, wie er politisch steht.
Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann es mir vielleicht nur so im Positiven versuchen zu erklären, dass die Menschen das aus Unwissenheit vielleicht mitrufen, sich mitziehen lassen aus einem Sog. Und das ist noch die wohlwollendste Erklärung, die mir vielleicht übrig bleibt, wenn ich noch ein Fünkchen Hoffnung in unserer Gesellschaft sehe. Wenn ich es bösartig sehe, dann sehe ich, dass die Menschen unsere demokratische Werteordnung mit Füßen treten und dass wir uns das nicht gefallen lassen dürfen. Und ich jetzt vielleicht verstehe, warum immer mehr Menschen radikale Lösungen fordern, weil wir irgendwann mal unsere Gesetzesgebung auch wirklich nutzen müssen, die es gibt, die es gibt. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die es gibt. Die Gesetzeslage gibt es auch her, hier stringenter und konsequenter durchzuziehen. Und ich glaube, wir sind jetzt in dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr nur noch reden können, wo wir nicht mehr nur noch an das Gute im Menschen hoffen und glauben können, sondern wir müssen jetzt klare Repressalien setzen. Wir müssen klare Strukturen fassen, an die sich jeder Deutsche oder jeder, der sich in Deutschland befindet, halten muss. Und wenn er sich eben nicht daran hält, können wir nicht nur immer wieder auf ihn einreden und versuchen zu überzeugen. Mein Vater sagte immer, wenn dich jemand anspuckt, sag nicht, es regnet. Und dann müssen wir auch mal klare Konsequenzen ziehen, die unsere Rechtsprechung eben hergibt.
Ich unterstütze es total. Ich sage immer, ich bin ja Christ, sogar Pfarrer, und sage immer, es gibt eine heilige, in Anführungsstrichen, Schrift in Deutschland und die ist das Grundgesetz. Und demnach ist jeder Mensch in diesem Land frei und gleich, unabhängig von Rasse, Religion, Geschlecht und. Und wer das nicht bejaht, wer sagt, nein, ich bin gegen Homosexualität, ich gebe meiner Lehrerin, weil sie eine Frau ist, nicht die Hand, ich gehe nicht zum Schwimmunterricht, weil er Jude ist, bespucke ich ihn. Nein, das geht nicht. Dann ist das nicht dein Land. Dann wirst du mit den allen Rechtsmitteln bestraft.
Und das ist
Moment, und ich finde auch konsequent ausgewiesen. Das kannst du vielleicht in anderen Ländern, in unserem Land geht es nicht.
Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so, dass du hier in Deutschland bist. Dass es gibt ja auch die Demokratie. Du musst ja nicht hier sein. Es bleibt dir ja frei und offen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, du musst hier bleiben und musst dich halten. Nein. Das sind unsere Spielregeln und du willst mitspielen, das ist vollkommen in Ordnung, die sind offen, transparent, du weißt, wo du hinkommst, du weißt, wer dir hilft und wir müssen helfen, vollkommen in Ordnung, wir müssen helfen, das ist unsere Aufgabe, uns geht's gut, wir haben eine Wohlstandsgesellschaft. Ja. Aber diese Person, der wir helfen, die muss doch auch verstehen, dass wir die Spielregeln vorgeben. Deswegen spielt doch auch jeder gerne Fußball, weil es gibt gewisse Regeln, Abseitsregeln, das ist die Regel. Da kannst du nicht sagen, oh nee, für mich gilt kein Abseits. Oder ich darf dich treten, weil für mich gibt's keine rote Karte, ich darf das. Weil du bist was Besonderes, weil du, warum? Nein, du wirst genauso betrachtet wie jeder andere Teamplayer. Und das ist, hier in Deutschland können wir nur funktionieren, wenn wir als Team, als Gesellschaft funktionieren. Und insofern erwarte ich von jedem, ob er behindert ist oder unbehindert, ob er schwarz oder weiß ist, ob er Deutsche, Spanier, Franzose oder Italiener ist und ob er Christ, Muslim, Buddhist ist. Mir ganz egal, wer du bist, was du bist. Es gibt ein Grundgesetz, eine Menschenwürde, respektvolles Umgehen und das musst du auch einhalten. Jeder Einzelne von uns, ich inklusive, allen voran sogar.
Ja, natürlich, klar, genau. Die Regeln gelten für alle. Ja. Du hast gesagt, mit den gepackten Koffern, das höre ich auch leider und da blutet mein Herz, dass Leute sagen, ich überlege zu emigrieren aus meiner Heimat. Das ist ja
Moment,
Heimat.
Moment, Carsten. Das sagen nicht nur meine jüdischen Mitbürger, das sagen auch meine deutschen Freunde, das sagen auch muslimische Freunde. Wir haben ja bei Maccabi Frankfurt teilweise mehr Muslime als jüdische Mitglieder bei Maccabi Frankfurt. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. In einem jüdischen Verein, der sich geöffnet hat, der Brücken bauen will, der mitten in der Gesellschaft auch wirklich ankommen will, hat es wirklich geschafft. Und wir haben bei knapp 4000 Mitgliedern ungefähr einen 20% jüdischen Anteil und mindestens genauso großen Anteil von muslimischen Mitbürgern. Mhm. Und die haben Angst, zu Maccabi zu gehen. Und die fragen sich auch, ist das noch hier die Gesellschaft, in der mir vorgeschrieben wird, in welchem Verein ich teilnehmen darf? Das kann doch nicht richtig sein. Also es betrifft nicht nur Juden.
Das ist nochmal wichtig zu sagen, ja.
Wir sind schon 2-3 Stufen weiter. Mhm. Und wer denkt, dass er das Problem mit den Juden gelöst hat, der täuscht sich. Das ist ein vorgeschobenes Argument. Noch einmal, heute geht es um die Juden, morgen geht es um die Behinderten und übermorgen geht es um die blonden Frauen, die sich zu freizügig bei uns in der Stadt haben blicken lassen.
Siehst du aber die Gefahr, dass tatsächlich jüdisches Leben in Deutschland weniger wird oder unsichtbar, weil Leute Angst haben?
Nein, ich sehe nicht die Gefahr, das ist die Realität.
Okay.
Das ist schon Realität. Wir waren letztens auf einer Sicherheitskonferenz hier in Frankfurt und dann hieß es, dass wir in Hessen in der Tat noch auf einer Insel der Glückseligkeit sind und sitzen, weil hier bis dato ganz wenige antisemitische Vorfälle bekannt sind. Das liegt aber einzig und allein daran, weil sich Juden hier in Hessen, in Deutschland generell, stark zurückgezogen haben. Ganz stark zurückgezogen. Ganz viele Juden verdecken ihre Kippa mit einem Baseballhut und einer Käppi oder ziehen die Kippa aus. Die David-Sternkette, die wird nicht mehr über dem Pulli, sondern unter dem Pulli getragen, wenn überhaupt. Insofern jüdische Merkmale, die nach außen hin dich als Juden kennzeichnen, die versteckst du. Und deswegen ist es auch klar, weil du erkennst den Juden ja natürlich nicht sofort, dass dann weniger Übergriffe sind. Also es liegt einzig und allein daran, dass sich Juden immer weiter zurückziehen. In der jüdischen Schule in Frankfurt, einem Hochsicherheitstrakt, nicht nur von der Ausstattung der Immobilie selber, des Hauses, mit den entsprechenden Gläsern und Türen und Schleusen, auch mit dem Sicherheitsteam intern und der Polizei vor der Tür, und trotzdem schicken viele Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Schule aus Angst. Also das heißt, das ist schon stark eingeschränkt. Heutzutage, 2023, im Land der Täter, die es doch besser machen sollten als früher, ist es wieder so, dass Juden sich zurückziehen.
Ich will das unterstreichen, also dass das nicht nur eine jüdische Stimme ist, sondern ich erlebe das auch, dass Freunde von Michel, die er über Maccabi kennt, die Juden sind, sagen, ich habe immer gerne, so wie du dein Kreuz trägst oder du dein Buddha-Zeichen, habe ich meinen Davidstern getragen und das habe ich unter dem T-Shirt. Und mein Sohn, der immer stolz die Maccabi-Sportjacke getragen hat mit dem stilisierten Davidstern, wo Maccabi steht, der wurde auch schon vor dem 7. Oktober angemacht, aber er sagt, ich habe jetzt Angst, mit dieser Jacke S-Bahn zu fahren. Und ich bin kein ängstlicher Typ als Papa, aber ich sage, ich verstehe das und ich möchte das nicht. Ziehe eine andere Jacke drüber.
Genau das ist die Antwort, die ich habe. Das Traurigste ist, ich kann es verstehen.
Ja.
Das ist das Traurigste, ich kann es verstehen. Genau. In unserem, in meinem Frankfurt, wie bitter ist das? Und wir müssen das erkennen, wir müssen, wird nichts bringen, wenn wir unseren Kopf in den Sand stecken. Das ist ja meine Motivation, mein Anspruch oder mein Drang, daran etwas zu verändern. Es wird nichts bringen, wenn wir klagen und klagen und klagen. Und wenn wir so einen Kopf in den Sand stecken, das wird nichts bringen. Wir müssen jetzt aufstehen. Wir müssen das sehen. Wir müssen erkennen, dass wir jetzt etwas verändern müssen.
Lass uns noch mal ein bisschen über Maccabi sprechen, weil ich finde, dieser Verein, du hast es schon gesagt, 20% jüdisch, ist ja jüdisch geprägt, aber hat sich geöffnet, 20% Muslime. Das ist ja eigentlich par excellence ein Beispiel für Toleranz, Völkerverständigung, Miteinander. Miteinander Sport treiben, miteinander feiern, miteinander Siege und Niederlagen leben. Also ich erlebe das ja selbst. Mein Sohn spielt auch in der D1 bei Maccabi. Es sind 4 Juden in der Mannschaft und dann aus Russland, Frankreich, Muslime, Atheisten, ganz bunt gemischt und es spielt keine Rolle. Und auch bei den Eltern nicht. Wir machen das Café zusammen und es gibt Eltern, mit denen versteht man sich gut und mit anderen nicht und man lernt über die anderen Religionen. Also, und dann das jetzt, ja. Und du sagst, selbst Muslime müssen Angst haben und haben Angst, ich kann nicht mehr zu Maccabi gehen. Irgendwelche Freunde, in Anführungsstrichen, sagen, das geht nicht. Wie schlimm.
Genau, das ist die Intention ja von Maccabi in den letzten Jahren. Der Ursprungsgedanke der Maccabi-Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts war ja, dass es die Idee irgendwann mal eines jüdischen Staates von Theodor Herzl gab. Und der hat seine Berater gehabt und Max Neudau sagt ihm, hör mal zu, Juden werden immer wieder aus nichtjüdischen Vereinen ausgeschlossen. Sie werden nicht die Kraft haben, diesen Staat dann auch physisch aufzubauen, wenn wir uns nicht selber sportlich betätigen. Und insofern, dadurch, dass wir ausgeschlossen werden aus nichtjüdischen Vereinen, sollte man doch eigene jüdische Vereine gründen, wo man in Sicherheit Sport treiben kann. Also die sportlich, die physische Ertüchtigung von Juden, das war der Grundgedanke der Maccabi-Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts. Und so hat sich dann vor über 100 Jahren auch die Maccabi-Bewegung gegründet. Sie hatten, der Zulauf ist dann immer größer geworden in der ersten Phase, natürlich mit steigendem nationalsozialistischen Gedankengut bis zur Reichspogromnacht, wo die jüdischen Vereine wirklich die maximale Anzahl an Mitgliedern hatten und dann auf einem Schlag zerschlagen wurden. Kam die zweite Phase, die Zerschlagung, die dritte Phase der Displaced Person Camps, wo in diesen Camps sich wieder Juden organisiert haben und dann 63, 65 die Wiedergründung der Maccabi-Bewegung, wie sie heute ist. Und das war dann auch wieder, um Juden in einer sicheren Umgebung Sport treiben zu lassen. Und seit der Weltmeisterschaft 2006 gab es eine Veränderung, eine spürbare Veränderung. Juden wollten nicht mehr nur unter sich sein, in einem Ghetto, in einem Art Ghetto-Verein Sport treiben, wo 80, 90, 100% der Teilnehmer Juden sind, sondern sie wollten sich öffnen. Sie wollten mit dem Sport viel mehr erreichen als nur die sportliche Ertüchtigung, auch die geistliche Ertüchtigung. Und insofern haben wir uns seitdem ein Stück weit geöffnet. Ich bin auch selber seit 2007 eben Präsident von Maccabi Frankfurt. Wir haben dann angefangen, die ersten zwei, drei Mannschaften auch zu sagen, hört mal zu, kommt mal zu Maccabi, wir wollen junge Trainer installieren, wir wollen zeigen, dass es zusammengeht. Und dieser Weg hat seine Früchte gezeigt. Also wir ernten jetzt die Früchte, nämlich mit diesem Öffnen des Vereins kamen immer mehr Nichtjuden zu uns. Wir haben die Quantität und dann sukzessive auch die Qualität gesteigert, weil wir das Vertrauen, was in uns geschenkt wurde, nämlich von den Eltern, uns ihr größtes Gut anzuvertrauen, nämlich ihre Kinder, und das nicht nur in der sportlichen Ertüchtigung, sondern in der geistlichen Ertüchtigung auch unter Beweis gestellt. Und insofern ist es wirklich auch so, dass wir jetzt zu Frankfurts viertgrößtem Verein dann zählen mit 4.000 Mitgliedern. Und die meisten, 80% von denen, sind eben nicht Juden. Die kommen zusammen, die haben Spaß. Die lernen natürlich ein Stück weit das Judentum mit all seinen positiven, aber auch Schattenseiten kennen, wie das ist, angefeindet zu werden, nur weil man ein Trikot anzieht oder vermeintlich falsche Trikot, wie man auch argumentativ damit umgeht, wie man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, mit Worten, nicht mit Taten, sondern mit Worten, wie man in den Streit geht, in eine Streitkultur sich auch zu behaupten und auch Vorurteile abzubauen, denen zu widersprechen, wenn man sie am Nachbartisch im Restaurant dann hört. Und das kriegen unsere Sportler im Unterbewusstsein ein Stück weit mit. Sie lernen das Judentum kennen, ohne dass wir missionieren. Juden sind sowieso keine missionierende Religion, wie man das weiß. Das ist nicht die Intention, aber ein Stück weit das Judentum kennenlernen, um somit auch Vorurteile abzubauen. Und das ist so toll. Menschen, genau wie du gesagt hast, kommen aus unterschiedlichsten Kulturen, Religionen zu uns und lieben genau diese Vielfalt, diese Diversität. Und sich aber trotzdem irgendwie einer Familie zusammenzugehören, weil die Basketballer mit den Sportlern zum Sportfest zusammenzukommen oder eben, wenn es eine Chanukka-Feier gibt, das Licht erzünden, das zu erkunden und dann Menschen unterschiedlichster Kulturen das zusammenfeiern. Das ist was Schönes, aber Erwärmendes in diesen grauen und schwarzen Zeiten, allen voran jetzt doppelt und dreifach wichtig für die Seele auch. Und insofern freut es uns einerseits, dass wir so einen hohen Zulauf an Mitglieder haben. Wir platzen in vielen Abteilungen aus allen Nähten. Das sind positive Sorgen, die wir gerade haben, die versuchen gerade zu stemmen und zu organisieren. Andererseits doppelt traurig, dass diese Menschen, die bei uns sind, sich dieser Anfeindung ausgesetzt sind, dass sie sich überlegen müssen, ob sie die tolle Maccabi-Jacke, die ihnen so viel Spaß macht, auch wirklich anziehen können, weil sie Angst um ihre Kinder haben, Angst um sich selbst haben. Ein untragbarer Zustand heute, 2023, in Frankfurt, inmitten Deutschlands.
Ich will noch mal ein paar Sachen sagen. 27 unterschiedliche Sportarten in Frankfurt, Menschen aus über 87 unterschiedlichen Nationen und 12 Religionen. Ja. Und ich finde es auch toll. Also ich habe selbst in Israel studiert, in Jerusalem. Mein Sohn ist findet Maccabi als Sportverein, seine Mannschaft, seine Trainer ganz, ganz toll, ist jetzt die zweite Saison da. Er lernt viel über Judentum kennen, wird jetzt auch zu einer Bar Mitzwa eingeladen und freut sich. Aber auch das, was du sagst, hat die Schattenseiten kennengelernt. Im ersten Spiel wurde er gleich als scheiß Jude beschimpft, nur weil er für Maccabi spielt. Keine Differenzierung, schlimm genug. Und dann fand ich toll, hat Maccabi eben das Gespräch gesucht. Wir bieten an, in dem Verein nochmal kennenzulernen, Toleranz, Vielfalt, was macht Judentum eigentlich auch aus und solche Dinge. Also es ist weitaus mehr als ein Sportverein. Und gleichzeitig bin ich irritiert, wo kommen so Falschinformationen her? Ich kicke auch mit ein paar Freunden und als ich erzählte, mein Sohn geht nach Maccabi, dann war die erste Frage, kennst du wahrscheinlich, ihr seid doch gar keine Juden, warum kann er denn da spielen? Dann habe ich gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder kann da spielen, der da spielen möchte. Und dann die zweite Diskussion war, aber ein Jude muss doch immer Kapitän sein. Dann habe ich gesagt, nee, der jetzige Spielführer ist kein Jude. Und das habe ich auch nie gehört. Wo habt ihr denn die Info? Ja, das sei so. Dann sage ich, nein, Leute, das ist nicht so. Und jetzt ist selbst, das soll ich hier betonen, mein Sohn Kapitän in der T1-Mannschaft. Und ich habe das dann den Leuten gesagt. Also wo kommt so Unwissenheit auch her? Ich weiß. Unfassbar.
Ja, das sind Vorurteile, die es eben gibt, die wir versuchen entgegenzuwirken. Und ich nochmal, im besten Fall unbewusst, dass sie gestreut werden. Im schlimmsten Fall wirklich bewusst, um Hass und Hetze dann auch wirklich Futter zu geben, gegen uns agieren zu können. Es ist traurig, aber das ist ja gerade unser Ansatz, daran zu arbeiten, an der Basis mit Kindern und Jugendlichen, das ist das Wichtigste, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, denen ein Stück weit mehr zu vermitteln, weil wir erkannt haben als Sportverein, dass der mithilfe des Sportes eben so viel mehr erreicht werden kann und dass wir den Sport positiv nutzen, um politisch uns positiv einzubringen, demokratische Werteordnung und alles Themen, die vielleicht in der Familie hätten eingebracht und beigebracht werden sollen. Ich meine, ich kenne das nicht anders. Ich habe das von meinen Eltern mit der Erziehung gesagt und gelehrt und gelernt bekommen, den anderen zu respektieren, vorurteilsfrei jemand anderen erst kennenzulernen und sich dann seine eigene Meinung zu bilden und dann abzuurteilen. Sehr gerne auch, ja. Mhm. Da muss man auch ein Urteil bilden und manchmal ergibt sich das sogar in Sekunden und manchmal vielleicht sogar mit Blicken, aber zumindest erstmal vorurteilsfrei jemanden die Chance zu geben und nicht aufgrund dessen, dass er nur ein Auge hat, ihn gleich abzustempeln. Das ist der falsche Ansatz. Aber es gibt halt andere Kulturen, andere Familien, die das vielleicht anders sehen und die hier in Deutschland in ihrer eigenen Bubble dann aufwachsen und das den Kindern nicht beibringen und die Schulen teilweise überfordert sind, meines Erachtens nach falsch strukturiert sind, weil sie es den Kindern nicht beibringen, weil Themen wie das Datum der Französischen Revolution auswendig gelernt werden muss, aber respektvolles Miteinander und freiheitliche, demokratische Werteordnung in der Schule nicht einmal in 13 Jahren besprochen werden. Und das sind Themen, die viel wichtiger meines Erachtens sind und viel wichtiger mit den Kindern durchgenommen werden müssen. Aber wir diesen Missstand erkennen und wir mithilfe des Sports in der Freizeit, in dem, was die Kinder am liebsten doch treiben in ihrem jugendlichen Alter, da diese Werte im Unterbewusstsein sehr gut vermitteln können. Und das machen wir in den letzten Jahren. Der Erfolg gibt uns auch recht und es freut uns, dass wir ein Stück weit Veränderungen herbeiführen können. Und das zeigt auch, als ich kleines Kind war bei Maccabi Frankfurt, hatten wir jedes Jahr 10, 15, 20 antisemitische Vorfälle und mitnichten so viele Fußballmannschaften. Wir hatten damals nur 6, 7 Fußballmannschaften. Mhm. Mittlerweile haben wir allein im Fußball in einer Abteilung von Maccabi 27 Fußballmannschaften. Mhm. Und in der letzten Saison, die erste Saison seit 40 Jahren, seitdem ich bei Maccabi bin, wo wir nicht einen antisemitischen Vorfall hatten und seit dem 7. Oktober immer noch keinen antisemitischen Vorfall. Und ich bin so glücklich. Das motiviert mich, das zeigt mir, dass wir wirklich auf einem richtigen Weg sind. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Ich kann nur beten und mir wünschen, dass es so bleibt und dass wir wirklich zeigen, dass mithilfe des Sportes auch ein positiver Akzent innerhalb der Gesellschaft gesetzt werden kann.
Das ist ja wirklich eine tolle Nachricht in all dem Dunklen, dass es Maccabi gelingt, wirklich so Brücken zu schlagen und so viele Allies zu haben, die auch für die Sache einstehen und fürs Judentum und dann auch ja, die Sache informieren, aufklären, also so wie ich dann auch. Ich bin dann rein, habe gesagt, also mein Sohn ist Kapitän geworden, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Bitte erzählt es nie wieder rum, so, solchen Quatsch.
Und viele, viele fragen mich, was können Sie dafür heutzutage tun? Und das sind genau die Sachen, im kleinen Kreis. Genau. Auf diese Vorurteile, und wenn man die auch hört, hinten im Restaurant oder wenn man irgendwo ins Stadion geht und irgendwelche blöden Witze gemacht werden, da mal aufzustehen, natürlich in einer sicheren Umgebung, man muss sich nicht in Unsicherheit bringen, aber in einer sicheren Umgebung kann man auch mal Paroli bieten, kann man auch mal Kontra geben und kann man auch mal sagen, wenn Unrecht getan und gesagt wird.
Du warst auch im Sportstudio vor wenigen Wochen und hast genau das auch angeprangert. Der FC Bayern hat ja einen Spieler, Nusa Masraoui, der aus Marokko stammt, auch Marokkaner ist. Und der hat, ich glaube sogar direkt am 7. oder am 8. Oktober dann bei Insta was gepostet. Ich zitiere es mal. Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen. Und du warst dort und hast sehr klar in der Sache kritisiert, den FC Bayern und natürlich auch diesen Spieler. Kannst du noch mal sagen, was dich an dieser Aussage stört oder am Umgang damit? Weil das Sportstudio haben sicherlich nicht alle gesehen. Aber ich fand es auch noch mal wichtig, wie selbst bei so einem großen Verein, Weltverein wie FC Bayern, Antisemitismus geduldet wird in irgendeiner Form.
Ja gut, wir haben ja erst einmal, das ist ja kein Phänomen und man darf sich nicht in Sicherheit wiegen zu denken, dass die meisten antisemitischen, rassistischen, diskriminierenden Vorfälle irgendwie nur von ganz einfachen Menschen oder ungebildeten Menschen auf der Straße passieren. Nein, sie passieren unter den Zuschauern, unter den Fans, in der Sicherheit wiegend der Anonymität. Es passiert unter Freunden und genauso passiert es aber auch im Vereinsvorständen, unter Schiedsrichtern. Oder eben auch unter Spielern, die weltweit eine große mediale Reichweite erzeugen. Und so gibt es auch den ein oder anderen Bundesligaspieler hier in Deutschland, der direkt nach dem Massaker nichts Besseres zu tun hatte, als sein Mitleid mit den Palästinensern nicht in der Form auszudrücken, dass er wirklich Mitleid mit den Palästinensern hat, sondern eben Sprüche unterstützt, die weitaus mehr sagen. Wenn ich also zwischen Free Palestine und Pro Palestine nicht unterscheiden kann, dann ist das ein großes Problem. Oder wenn ich in meinen Posts From the River to the Sea, Palestine will be free unterstütze und damit angeblich nur mein Mitleid mit den Palästinensern zum Ausdruck bringen möchte, dann läuft irgendetwas schief. Und so ist das eben bei einigen Bundesligaspielern geschehen, dass sie Hass und Hetze unterstützt haben, statt das Massaker in erster Linie mal zu benennen, statt ihren Mitleid für die Opfer des Massakers zu benennen, statt den Staat Israel überhaupt in einem Wort zu erwähnen, haben sie den Palästinensern den absoluten Sieg gewünscht.
Genau, das ist wichtig und für die Zuhörer. Das ist die Aussage dahinter. Wenn man sagt, vom Mittelmeer bis zum Jordan soll Palästina herrschen, das heißt, im Israel, der Staat wird, soll eliminiert werden. Genau. Und damit natürlich auch das jüdische Leben dort.
Genau, genau. Das ist ja noch einmal, es spricht nichts dagegen, sondern es spricht sogar sehr viel dafür, seine Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck bringen und sein Mitleid zum Ausdruck zu bringen. Und dafür soll jede Demonstration hier in Deutschland auch möglich sein. Aber das, was auf diesen Demonstrationszügen gerufen wird, ist eben nicht pro-palästinensisch, sondern gegen etwas und gegen Juden oder gegen den kompletten Staat Israel und die Auslöschung des Staates Israel. Und das geht nun mal nicht. Und diese Unterscheidung muss gemacht werden. Und diese Unterscheidung wurde eben von dem Spieler Masraoui nicht gemacht. Er wurde daraufhin aufmerksam gemacht. Und leider folgte daraufhin nur eine Stellungnahme von FC Bayern München, wie positiv sich der FC Bayern München in der Situation oder auch in der Vergangenheit gegenüber Juden und dem Staat Israel gezeigt hat, was vollkommen außer Frage steht und hoffentlich auch in Zukunft außer Frage stehen wird. Aber in dem Fall eben der Spieler Masraoui sich weder für den Post entschuldigt hat, noch den zurückgenommen hat, noch irgendwelche Missverständnisse geklärt hat, auch den Staat Israel auch im Nachgang nicht erwähnt hat und das Massaker und sein Mitleid mit den Opfern auch im Nachgang nicht geäußert hat.
Bis heute nicht, ja.
Und das ist bis heute nicht der Fall gewesen und insofern absolut zu verurteilen und traurig, dass der FC Bayern München keine Konsequenzen hier rauszieht.
Wir sind ja beide Sportfans, Fußballfans. Glaubst du, es ist einfach der Punkt, sie brauchen halt einen Innenverteidiger?
Ja, das war ja auch meine Aussage beim aktuellen Sportjury. Ich bin fest davon überzeugt, wenn das Spieler Nummer 19, 20 oder ein heranwachsender Jugendlicher, der gerade aus der A-Jugend gekommen wäre, der im erweiterten Kreis der Herren wäre, dann wäre das seine längste Zeit beim FC Bayern gewesen. Sie haben eben zwei wichtige Innenverteidiger und das ist der eine oder der zweite. Mhm. Und folgt lange keiner mehr auf dieser Qualität und in dieser Qualität. Und insofern war da die Entscheidung zugunsten des sportlichen Erfolges, was dem gesellschaftlichen überwiegt hat. Und das macht die Sache doppelt traurig.
Genau.
Weil wir erwarten von jedem kleinen Verein irgendwo in ganz Deutschland, dass er diese Werte eben an oberster Stelle anführt und dass er die auch wirklich verteidigt und die auch vollzieht und durchzieht. Und wenn wir das von irgendeinem kleinen, vollkommen unprofessionell aus Ehrenamtlern geführten Verein diese Unterstützung erbeten, vielleicht auch ein Stück weit in unserer Gesellschaft heutzutage erwarten, dann doch sicherlich von solch einem Profiverein wie dem FC Bayern München, der sich zu den Top-Clubs der Welt zählt.
Und es gibt ja ein anderes Beispiel, sehr prominent hier in der Nachbarschaft, der FSV Mainz, der auch einen seiner Top-Spieler dann nach einer Aussage El Ghazi suspendiert hat. Das ging dann auch nochmal kurz hin und her. Arbeitsrechtlich, glaube ich, war es dann nicht klar, aber dann haben sie wirklich gesagt, und die stehen hinten und das ist einer der Top-Spieler von ihnen, Neueinkauf, großer Hoffnungsträger und Mainz eiert nicht rum, sondern sagt, passt nicht zu unseren
Werten. Und genau das sind doch die Zeichen, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft eben uns wünschen. Klare Vorgaben, die eingehalten werden müssen und wenn sich jemand nicht an diese Spielregeln hält, auch mit der entsprechenden Konsequenz durchzuziehen, auch wenn sie wehtun. Und ich bin sicher, dass der FSV Mainz 05 hier, dass es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist und dass es ihm sehr weh tut, in der Tat als Vorletzter mit zwei Punkten in der Bundesliga, in der Abstiegszone, solch einen Spieler zu verlieren, das tut weh. Und insofern ziehe ich meinen Hut, meinen imaginären Hut vor diesem Verein, der das auch so klar und konsequent durchgezogen hat. Respekt und danke im Sinne unserer aller Gesellschaft hier in Deutschland.
Das finde ich auch, ja. Man merkt dir die Leidenschaft an für dieses Thema, für Maccabi. Also nicht umsonst hast du so ein Ehrenamt, ein doppeltes Ehrenamt. Da muss auch die Familie mitgehen und. Was gibt dir denn Kraft, in solchen Situationen wie jetzt nicht die Hoffnung aufzugeben, sondern dran zu bleiben und zu sagen, es ist wichtig nach wie vor?
Also in der Tat, der Glaube, der mir ein ganz, ganz wichtiger ist in meinem Leben, das ist meine Wirbelsäule und über den Allmächtigen, weil dass es einen gibt, ist für mich gar nicht die Frage. Ansonsten, warum sollte ich so viel Glück haben, erstmal die Gesundheit zu haben, die ich habe, dann solch eine tolle Familie zugeteilt bekommen mit meiner Frau und unseren Kindern und meinen Geschwistern und dann auch noch den wirtschaftlichen Erfolg, den ich habe, der mir die Möglichkeit gibt, mich auch ein Stück weit für die Gesellschaft einzubringen. Und das ist aber trotzdem immer dieser rote Faden bei mir, dieser Glaube in das Gute, das Glaube an den Menschen, an die Nächstenliebe. Und das gibt mir immer wieder die Kraft, morgens aufzustehen, um ein Stück weit für eine bessere Gegenwart und Zukunft mich einzusetzen.
Das finde ich das Schöne. Man spürt dir ab, dass du nicht für Jüdinnen und Juden alleine kämpfst, sondern dass du insgesamt für Völkerverständigung, Toleranz, demokratische Werte, der Mensch als Ebenbild Gottes eintrittst, egal welche Hautfarbe, Rasse, Religion er ist. Was wünschst du dir für unsere Gesellschaft?
Naja, ich wünsche mir für unsere Gesellschaft, dass sie auf jeden Fall so wird, wie wir es alle uns wünschen, nämlich die sich gegenseitig respektiert und toleriert, die Unterschiede zulässt, solange sie sich eben in unserer demokratischen Wertordnung aufhalten und bewegen. Und dass wir jetzt die Situation auch wirklich erkennen und dass wir erkennen, dass wir viel zu leise waren, dass wir jetzt wieder viel zu leise sind, dass wir lauter werden müssen, dass wir aufstehen müssen aus unserer Komfortzone, dass jeder Einzelne von uns sich bewegen muss, weil unsere Demokratie eben kein Automatismus ist. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, unsere Demokratie zu verteidigen, dann wird es ganz schlimm. Und unsere Gesellschaft, um die wir uns alle gerade, glaube ich, sehr viele Sorgen machen. Wir werden das aber nicht schaffen, zu drehen, wenn wir alle uns in Mitleid und uns irgendwie noch ein Stück weit zurückziehen, verstecken, sondern wenn wir jetzt gerade erstarkend aus der Situation hervorgehen und sagen, so, eben ist Schluss mit lustig und jetzt kommen wir raus, jetzt stimmen wir mit unseren Füßen ab, nicht nur mit unseren Worten und Gedanken in unseren eigenen vier Wänden, sondern wir kommen raus aus der Wohnung, wir setzen uns ein für unsere Demokratie. Das wünsche ich mir.
Toll. Und dass das nicht nur Worte bei dir sind, erlebe ich immer wieder, erleben die, die dich kennen, in deinem Einsatz bei Maccabi, aber auch für die jüdische Gemeinde, in deinem Umfeld und überhaupt. Tolles Schlusswort, aber damit die Leute nicht abschalten, am Ende stelle ich immer ganz allgemeine Fragen, um nochmal den Menschen hinter dem Gast kennenzulernen. Hättest du Lust dazu?
Ja, ja, klar, sehr gerne.
Ganz kurze, allerhand bunt gemischt. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Gute Frage, das weiß ich ja nicht, weil ich weiß ja nicht, was die anderen denken. Aber ich glaube in der Tat, sie denken, er setzt sich in einem jüdischen Verein für Juden ein vielleicht und er macht das im Eigeninteresse und vielleicht erntet er irgendwie einen wirtschaftlichen, sozialen, menschlichen Erfolg und deswegen macht er das. Aber generell kann ich diesen ganzen Menschen beruhigen, denn alles, was man ehrenamtlich macht, macht man in erster Linie mal immer für sich. Und da in meinen Einsatz, den mache ich nicht für die anderen, sondern den mache ich für mich, weil es mir eine gewisse Genugtuung gibt, mich einzusetzen für die anderen. Insofern erwarte ich auch gar keine Dankbarkeit von den anderen, sondern ich mache das, weil ich mich besser fühle. Und wenn ich merke, die kommen auf einen Sportplatz und den Kindern macht es Spaß, bei Maccabi zu spielen, dann bin ich der glücklichste Mensch. Und dann müssen die Kinder und die Jugendlichen und die Mitglieder gar nicht zu mir kommen und sich bedanken, sondern ich bin dann schon glücklich. Also insofern, ich kann sagen, jeder macht diese Arbeit nur für sich, sie Ehrenamtliche. Aber wir alle als Gesellschaft können uns glücklich schätzen, dass es diese ehrenamtliche Arbeit gibt. Denn nur dank dieser geht es unserer Gesellschaft so gut.
Man lernt ja nie aus, auch wir als Erwachsene. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Ja, ich lerne gerade immer mit größeren werdenden Teams zu arbeiten, in der Tat. Vorher habe ich für mich alleine und habe das dann selber gemacht, Mitglieder dann eingepflegt und die haben dann gleich die Antwort bekommen. Dann waren sie angemeldet und dann war alles gut und dann habe ich das bei der Bank gleich eingegeben, was auch immer was gemacht werden muss und dann habe ich das selber gemacht und jetzt bin ich auf ein Team angewiesen und muss lernen, dieses Team bei Laune zu halten, dass es eingespielt ist und dieses größer werdende Team, dass die Zahnräder in sich zusammengreifen, das lerne ich gerade. Das ist für mich ein Prozess, weil ich das nie gelehrt bekommen habe und das von größeren Unternehmen nicht gewohnt bin. Ich habe ja alles mir selber beigebracht. Aber es ist ein spannender Lernprozess, weil ich immer wieder was Neues lerne. Es macht Spaß.
Ich bin auch großer Teamplayer und mag das sehr, aber es kommt auch immer drauf an. Man kommt auch an seine Grenzen manchmal.
Ja, ja. Ja.
Wie entspannst du am besten?
Entspannen am besten mit meiner Familie definitiv und da im Winterurlaub, auf den ich mich schon jetzt bald freue, das ist das doppelt dreifach Schöne, weil da auch wirklich Frankfurt, Deutschland relativ weit ruht zwischen den Jahren Neujahrsfest. Also das sind irgendwie gefühlt die entspannendsten Ferien, die ich mit meiner Familie genießen darf. Wir lieben es, Ski zu fahren.
Ja, das wäre jetzt meine Frage.
Wir reden jetzt nicht
gewesen
über die Ökologie, sondern wir reden darüber, was uns Spaß macht, wo wir entspannen können. Da wirklich die Hügel, die Berge runterzufahren, meistens auch die letzte Abfahrt zu nehmen, vielleicht oben nochmal was zu trinken und dann in dem leicht Dunkeln dann nochmal die letzte Abfahrt, die letzten auf der Piste mit der Familie zu sein. Es gibt nichts Schöneres, dieses Gefühl der Freiheit und dann durch den Schnee zu fahren. Ach, herrlich.
Ein Traum. Kann ich unterstreichen. Wir haben auch unseren Skiurlaub schon gebucht. Wo fahrt ihr hin?
Diese Seelenruhe. Wir fahren schon seit über 30 Jahren immer wieder nach Südtirol. Eine ganz kleine Ortschaft bei Innichen. Es ist ein Traum. Man kennt sich. Es ist wie nach Hause kommt in einer Pension, wo wir unser unsere Wohnung haben, unser Zimmerchen, ganz, ganz einfach und ganz schlicht, aber das sind die tollsten Urlaub, die Familie kommt zusammen.
Toll.
Und wir freuen uns jetzt schon mega drauf. Eigentlich toll. Jedes Jahr, wenn wir da wegfahren, freuen wir uns schon aufs nächste Jahr da drauf. Und das ist
super. Deine Lieblingsmusik?
Ganz unterschiedlich, in der Tat. Ich liebe manchmal auch die ruhige Musik im Hintergrund, wenn ich in der Bahn fahre und dann E-Mails schreibe, Entspannungsmusik im Hintergrund. Aber auch jüdische, kantorale Musik liebe ich, da allen voran die jüdische Musik. Aber auch Hip-Hop und Pop und auch manchmal Beat und Rave kann ich mir auch dann irgendwie am Abend, wenn ich mit Freunden ausgehe, mal zwei, drei Lieder anhören. Alles mixt, aber ich mag die Vielfalt. My favorite ist und bleibt aber immer noch Schlager.
Das hast du vorhin schon mal gesagt, genau. Ehrlich, ja?
Ja, ja, das ist so mein roter Faden in der Musikszene.
Okay. Cool.
Also ich höre auch immer HR4 und HR-Info, also morgens HR-Info, um mich zu informieren und ab dann HR4.
Das ist der Schlagersender,
ja, das ist diese beruhigende Musik, die man braucht.
Dein Tipp für ein gutes Buch oder einen guten Film oder ein gutes Restaurant?
Leider lese ich in der Tat viel zu wenig, eigentlich gar keine Bücher. Ich wurde früher immer dazu verpflichtet und verdonnert, Bücher zu lesen. Wenn, dann lese ich gerne Zeitungen, Journale und halte mich informativ da auf dem neuesten Stand. Filme gucke ich auch sehr wenig, das lässt meine Zeit eben sehr wenig zu. Wenn ich Filme mag, dann immer so Thriller oder irgendetwas, wo ich eben nicht weiß, wie es endet und sich am Ende oder kurz vor Schluss die komplette Wendung ergibt. Also spannende Thriller, die mag ich. Das Einzige, was ich noch gucke relativ oft, ist in der Tat der Tatort, sonntagabends. Das ist Tatortzeit und das zieht sich auch durch wie ein roter Faden seit 30 Jahren. Am liebsten dann Restaurants mit Freunden, dann wirklich essen gehen, sich kurz bedienen zu lassen, zu entspannen. Aber das beste Restaurant habe ich sowieso durch meine Frau, die uns alle so gerne bekocht und die sensationell kocht. Also insofern auch das eher seltener, am liebsten zu Hause.
Ist die auch Frankfurter Mädchen?
Meine Frau ist Frankfurter Mädchen durch und durch. Ja, ja, herrlich. Toll. Herrlich. Wir haben uns auch klassisch im Frankfurter Raum kennengelernt, also wirklich, wie man es früher gemacht hat, nicht mit diesen Dating-Apps, sondern im Eschersheimer Schwimmbad, sie wirklich am Rand dann gesessen und die bildhübscheste Frau
und du
erkannt in einem schwarzen Bikini, sie kam gerade aus Sizilien, braun gebrannt, schwarze, lange Haare und ich habe gesagt, that's my wife, die muss ich ansprechen.
Und
sie war damals in einer Beziehung, aber das hat mich nicht weiter gestört.
Okay, toll.
Ich bin dran geblieben, es hat sich gelohnt.
Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus, ja.
Einsatz wird belohnt, das sagt man immer im
oder
Fußball.
Oder so, genau, so ist besser. Welchen Fußballer würdest du gerne mal persönlich treffen, einen Abend verbringen?
Och, eigentlich mit keinem. Ich habe niemanden, mit dem ich gerne, wenn ich dann wirklich meine Abende verbringe, dann am liebsten mit meiner Familie oder mit Menschen, die ein bisschen was bewegen können, Fußballer in ihrem Rahmen und ihren Möglichkeiten, aber gibt's keinen. Ich liebe sie alle. Ich finde sie alle gleich toll und freue mich, wenn ich mit denen mal irgendwas trinken oder essen gehen kann.
Dein Lieblingsspieler bei der SGE, bei Eintracht?
Freue mich, dass ich jetzt zum Beispiel im Prinzip den Ansgar Brinkmann für Maccabi Deutschland gewinnen konnte, der wirklich unfassbar positive Energie sogar auf mich aufstrahlt. Das hätte ich nie für möglich gehalten, aber der mich motiviert und mir wirklich zeigt, wie Fußballer, wie divers sie auch wirklich sein können. Was ich nicht gedacht hätte, keineswegs abgehoben, sondern grundbodenständig, unfassbar. Aber ja, bei der Eintracht gibt es den einen oder anderen, also den Trapp finde ich toll. Eines der wenigen, die jetzt mittlerweile wirklich über Jahre hinweg bei der Eintracht sind, aber auch Sebastian Rode. Ich mag mehr so die Urgesteine, die länger in einem Verein dann bleiben, weil heutzutage auch dieses kommerzielle Geschäft, das widerfährt mir ein Stück weit, wenn Menschen einfach nur zwei, drei Jahre herkommen, guten Fußball spielen, dann wieder noch teurer verkauft werden. Ich meine, man muss da leider mitspielen, aber wo bleiben die Zeiten, wo wir wirklich in Frankfurt so Charlie Köbels hatten, die zig Jahre in dem Verein waren? Ich glaube, das vermisse ich doch schon sehr stark. Deswegen auch vielleicht dieses Dranglose, einen Fußballer dann unbedingt Abendessen zu gehen, weil diese Überzeugung, aber noch einmal, für die ist das ein Geschäft, die müssen davon leben. Die haben 6, 7, 8, 9 Jahre Zeit, wo sie möglichst viel Geld damit erwirtschaften müssen. Deswegen muss man sie verstehen. Ich sage das gar nicht abwertend, aber das ist nicht mehr meine so schöne Welt, wie ich sie mir vorgestellt habe und wo ich groß geworden bin mit Bruno Labbadia, Bruno Petzer.
Ja. Genau.
Und aber auch Ralf Falkenmayr noch.
Ja. Genau. Ja, oder Manny Binz.
Manny Binz, genau.
Und so wie sie alle hießen die Jahre bei der Eintracht. Ja. Ich habe auch an Timothy Chandler oder so gedacht oder Sebastian Rode, genau die, die lange das Gesicht des Vereines auch sind. Jetzt muss man ja bei der Eintracht, und wir sind beide große Eintracht-Fans, am Anfang der Saison immer mal gucken, was
sind das für neue Spieler. Also ich brauche 6, 7 Spiele, bis ich die Spieler kenne. Ja,
genau. Ja, und dann sind so ein paar, die länger dabei sind, schon gut. Ich war gegen Helsinki im Stadion und Timothy Chandler hat ja dann die letzten 7 Minuten gespielt. Bei jeder Ballberührung hat das Stadion ihm da wertgeschätzt, wo ich schon dachte, ja, Vereine brauchen auch solche Figuren, die über
Was für
Jahre
Bayern
das
München,
prägen.
Wenn der Müller da nicht mehr da ist,
dann ist
das,
schwer.
Das ist wirklich schwere Spiele. Zum Glück haben sie eine Neuer jetzt wieder im Tor und allem drum und dran. Aber das sind diese Galionsfiguren, die ein Verein dann braucht. Und schade, dass es wirklich nur noch so 1, 2 in dem Verein gibt. Wenn man dann so 13, 14, 17 eingekaufte Spieler haben, die 2 Jahre später wieder weg sind, die natürlich in der Zeit für den Verein gerne brennen. Ich weiß noch nicht mal, ob sie für den Verein brennen, aber für ihn spielen zumindest und ihn respektieren. Aber das ist nochmal ein Unterschied.
Da du nicht unbedingt mit dem Fußball einen Abend verbringen wollen würdest, welche andere Persönlichkeit?
Och, da gibt es keinen speziellen, wo ich sagen würde, mit dem unbedingt und allem. Nö. Okay. Wenn dann nur mit Menschen, die politischen Einfluss vielleicht hätten, die was bewegen könnten in Deutschland, in Frankfurt vor allem. Das mag ich am meisten, also mich mit den Dezernenten der Stadt Frankfurt dann treffen, um sie auf die Missstände vielleicht mal ein Stück weit hinzuweisen, auch wenn sie das schon oft genug von anderen Menschen getan werden. Ich als ganz einfacher Frankfurter Bub, den mal meine Meinung gerne mitgeben möchte und hoffen und beten, dass sie vielleicht das genauso sehen, um das dann zu verändern. Es gibt nämlich so viele Punkte, die ich meines Erachtens nach besser machen würde in Frankfurt.
Ja, dann musst du mal in die Politik gehen, nicht nur in die gesellschaftliche.
Ja, es gibt so viele.
Hast du wahrscheinlich schon öfters gehört, oder? Dass Leute gesagt haben.
Ja, man muss Frankfurt wieder groß machen. Also ich meine, noch einmal, warum kann man nicht positive Sprüche von Menschen kopieren, die wirklich im Sinn her ja richtig sind? Wir müssen wirklich Frankfurt aus ihrem Schatten da sein, den sie die letzten Jahren dann wirklich leider gekommen ist, dann wieder groß machen. Wo bleiben denn die großen Projekte, die Frankfurt eben zu dem machen wieder, wo wir halt waren und leider eben nicht mehr sind? Und ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, die momentan die ganzen Krisen, die einen wieder zurückschlagen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch wirklich wieder auf Frankfurt konzentrieren, auf unser Frankfurt. Es gibt wirklich viel zu tun.
Das stimmt. Hast du noch einen Lebenstraum?
Ich muss ganz ehrlich sagen, meinen großen Lebenstraum habe ich schon 2015 mit den European Maccabi Games in Deutschland erfüllt. Das war mein großer Lebenstraum, dass ich den in so jungen Jahren schon durchziehen konnte. Ein Traum, das waren frohe, fröhliche jüdische Spiele. Das war das größte jüdische Event Europas, was jemals stattgefunden hat.
Da kommen dann Juden aus allen Herren Länder und so wie eine Olympiade.
Genau. Das war die jüdische Sportolympiade in Berlin, in der Waldbühne, die Eröffnung auf dem Olympiagelände. Da hätte sich so manch einer im Grabe umgedreht, wenn er gesehen hätte, wie blau-weiß mit Davidsternen, mit Maccabi-Sternen dieses Olympiagelände gebrandet wurde. Wir haben das komplette Estrel angemietet, 1000 Zimmer komplett koscher gemacht, 10 Tage. Wir haben den Guinness Book of Records Eintrag mit dem größten Kabbalat-Schabbat in Deutschland gemacht. Das sind die Zeichen, die ich setzen wollte.
Toll.
Positive Akzente in die Welt setzen. Bis nach Japan, bis nach China ist das gegangen. Und das sind eigentlich die Akzente, die wir hier in Deutschland setzen müssen. Positive und nicht diese Negativnachrichten. Mhm. Und ja, diesen Lebenstraum durfte ich schon 2015 machen und auch Anfang diesen Jahres mit den ersten Winter Games in RuPolding. Und das sind wirklich Lebensträume für mich, die sich auch wirklich erfüllen. Mein nächster kleiner Lebenstraum ist eine kleine Maccabi-Heimat, die wir am Dornbusch gegenüber dem Spargel dann planen. Und es sieht sehr gut aus, dass wir im nächsten Jahr auch wirklich dann anfangen können, nach 9 Jahren der Planung, der Arbeit, und dass wir dann wirklich auch anfangen können, das umzubauen. Und wenn das dann 2 Jahre später, 25 zu unserem 60. Jubiläum, dann wirklich eingeweiht wird, dann wäre das eines meiner nächsten Lebensträume, die ich dann wirklich auch erfahre. Das ist ja das Schöne, dass ich Lebensträume habe, Visionen, die auch wirklich dann Realität werden.
Genau.
Und das ist das Schönste für mich. Das gibt mir immer wieder die Kraft, die Motivation, auch wirklich weiterzumachen, weil sich dann auch wirklich was entwickelt. Und wollen wir hoffen, dass der Allmächtige mir auch wirklich diese Möglichkeit gibt, das zu ermöglichen, zu realisieren, damit es mir auch weiterhin die Kraft gibt, weiterzumachen.
Das wünsche ich dir und das wäre wirklich toll für alle, für den ganzen Maccabi-Verein auch.
Für Frankfurt.
Für Frankfurt, genau, für die Besucher, die Fans, die Spieler, die Sportler, die Kinder und eine eigene Sporthalle haben, wo man sich trifft. Also für die, die es nicht wissen, mein Sohn trainiert auch auf verschiedenen Sportplätzen in Frankfurt, die dann angemietet werden von Maccabi, wo man trainiert. Aber so eine eigene Heimat, wie es eigentlich ja jeder Sportverein hat, wäre schon toll für Frankfurt und für den Club.
Die nicht nur eine sportliche Heimat werden wird, so viel kann ich schon verraten, sondern auch ein Brennpunkt, ein Punkt sein wird, von dem wir das Demokratieverständnis deutschlandweit mithilfe des Sportes fördern möchten, aber dazu dann in Kürze mehr.
Genau. Du dürftest mitten auf dem Römer in Frankfurt ein Riesenplakat gestalten, völlig frei. Was würde drauf stehen oder was wäre zu sehen darauf?
Definitiv ein Zeichen für unsere Gesellschaft, für Frankfurt und insofern wir sind alles Frankfurter, ist ein guter Spruch und wir müssen dieses Frankfurt mit all unseren Möglichkeiten verteidigen. Also für Menschlichkeit, für Offenheit, für Toleranz und Gleichberechtigung. Das sind die Werte, für die ich mich einsetze und das sind die Werte, die dort auf dem Plakat auch wirklich erscheinen müssen, in der Silhouette unseres Frankfurts.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich hoffe, dass jemand aus dem Römer das hört und dich anruft und sagt, lass uns das gestalten. Das wäre ein tolles Zeichen. Ja. Welche Frage würdest du gern mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde?
Keine, muss ich ehrlich sagen. Ich bin froh, dass das alles so unterschiedlich ist, was ich gefragt wurde. Und ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, welche Fragen der andere mir stellen sollte. Nein. Aber am besten wirklich dazu auch ganz kurz, in der Tat, wir fragen ja viel zu schnell, wie geht es dir? Und hören gar nicht auf die Antwort hin, weil das so eine Art Floskel eher ist. Und deswegen sagt der andere dann noch meistens ganz gut fertig, um das Ganze abzukürzen und gleich auf den Punkt zu kommen. Aber wenn wir gegenseitig lernen, etwas mehr zuzuhören und auch wirklich das auszudrücken, was wir auch wirklich empfinden, dann nochmal nachzufragen, vor allem bei Freunden, dann sind wir, glaube ich, schon ein Stück weiter im Leben.
Das stimmt. Auf die letzte Frage weiß ich die Antwort, aber ich frage sie trotzdem, ich höre sie so gern. Wer soll deutscher Fußballmeister werden?
Da gibt es nur einen. Genau. Für mich, unsere liebe Eintracht von Mainz.
Das wäre wirklich ein Traum. Das wäre
und
toll.
Die wäre fast Realität geworden. Er hat es doch versprochen, wenn der Elfmeter wenigstens gepfiffen wurde oder der Ball nicht an den Pfosten gegangen wäre.
Jetzt reden wir über 92 auch.
Unfassbar. Das war, ich glaube, der größte Schmerz, den man hat. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns auch da. Nicht weinen um das, was wir nicht bekommen haben, sondern erfreuen auf das, was wir in Barcelona erleben durften. Das, was wir in Sevilla erleben durften. Was wir in Berlin erleben durften. Also ich meine, unsere Kinder, dein Sohn genauso wie mein Sohn, die kennen ja gar keine schlimmen Zeiten. Die kennen gar nicht diese Abstiege. Das kennen die gar nicht, wenn ich denen erzähle, wie das ist, so in der zweiten Liga zu kicken. Die kennen ja nur die High-Noon-Phase. Also insofern, ja, wir sind einfach dankbar, dass wir dort sind, wo wir sind. Und ja, wir träumen immer noch von der Meisterschaft. Wir singen das ja.
Jedes Heimspiel
aufs Neue singen wir davon. Ja, wollen wir hoffen, dass es dann auch wirklich mal Realität wird. Müssen wir uns auch ein neues Lied dann überlegen.
Das stimmt. Naja, jetzt holen wir erstmal die Conference League. Das wäre doch auch schon mal der nächste Titel. Und im Pokal sind wir auch noch dabei. Und mal gucken, ja.
Ja, läuft ganz gut.
Aber das stimmt. Die harten Zeiten der Eintracht kennen unsere in den 2000er Jahren geborenen Kinder gar nicht mehr. Ja. Zum Glück, ist ja auch schön.
Kennen sie nicht mehr oder noch nicht? Mal gucken, was drauf uns kommt. Wir sind schon einiges gewohnt und uns haut nicht so schnell.
Leppe geht weiter, wie damals Stefanovic sagte. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns so viele Einblicke in deine wichtige Arbeit bei Maccabi Frankfurt und bei Maccabi Deutschland gegeben hast. Toleranz, Vielfalt, Völkerverständigung und ganz viel reichen Segen, Gottes Segen für dich, deine Familie und deine Arbeit. Und bleib weiterhin so positiv und optimistisch. Menschen wie dich braucht diese Gesellschaft als Gesichter und als Vorbilder und als Aktivisten. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Alon, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank und der fromme Israeli sagt Inshallah. In der Tat, mit Gottes Segen wird es so sein.
Genau. Shalom.
Shalom. Tatsächlich. Danke in doppeltem Sinne heutzutage.
Genau.
Danke.
Der nächste Go Special Talk kommt kurz vor Weihnachten heraus und es wird ein seelsorgerlicher Talk werden. Es geht nämlich um Hilfe, Beratung, Umgang nach einer Scheidung. Wie kann es in Anführungsstrichen gut nach einer Scheidung für das Paar weitergehen? Gerade auch, wenn Kinder involviert sind. In diesem Podcast wird Scheidung nicht verklärt oder beschönigt, ganz und gar nicht. Aber manchmal, immer wieder, trennen sich Menschen. Und am Ende des Trennungsprozesses ist es wichtig, denke ich, dass diese Trennung nicht in einem Rosenkrieg, im Hass oder im Zerstörungswillen dem anderen gegenüber endet, sondern dass man konstruktiv, gut miteinander bei allen Herausforderungen umgeht. Es geht um ein seelsorgerliches Thema und ihr könnt gespannt sein auf unsere Gäste, die von sich und ihrer Scheidung und dem Guten danach erzählen. Alles Gute, Shalom und Salam, herzlichst euer Carsten.